herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech to go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Und heute sind wir wieder zu zweit. In den letzten beiden Wochen, Yusuf, musstest du ja ohne mich auskommen. Wie war das so für dich?
Oh, es war schrecklich. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Schrecklich, ich meine, es ist halt, man hat halt keine Interaktion und es ist nur ein Runtererzählen ohne Feedback. Das ist irgendwie nichts. Also.
Ja, ich finde es auch zu zweit viel schöner und spannender. Und schön, dass wir es noch geschafft haben, jetzt doch vor Weihnachten eine Folge aufzunehmen. Und ja, vielleicht hat ja der eine oder andere dann auch Zeit und Lust, über die Weihnachtsfeiertage sich die Podcast-Folge anzuhören. Ich denke, es lohnt sich angesichts der Themen, die wir wieder mitgebracht haben. Die erste Meldung ist fast schon ein bisschen lustig. Also und zwar in San Francisco gab es Stau mit Robotertaxis oder mit autonom fahrenden Taxis. Und zwar gab es da, glaube ich, einen Stromausfall. Und das hat dann auch diese ganze Steuerung dieser Taxen durcheinander gebracht. Die standen dann an Kreuzungen rum und haben den ganzen Verkehr blockiert. Also mich erinnert das so ein bisschen an den Film Total Recall. Also da sind doch auch schon so Taxen rumgefahren mit so einem lustigen Männchen drin. Und genauso stelle ich mir das jetzt in meiner Fantasie vor, wie es jetzt in San Francisco aussieht. Das hätte ich gern mal mit eigenen Augen gesehen. Aber ich wusste gar nicht, dass es schon so viele autonome fahrende Taxis gibt in den USA. Das war mir neu. Hast du das gewusst?
Ja, San Francisco, die sind ja recht groß gewesen. Da sind ja auch die meisten Waymo-Taxis. Also, aber ich fand den Artikel wirklich auch sehr interessant, weil das wieder so ein bisschen eine Lücke, Dinge, die man vorher nicht bedacht hat. Ne? Was passiert, wenn Blackout? Ja? Und dann hast du einen ganzen Haufen voller Taxis, die irgendwie alle mit Elektro betrieben sind und irgendwie Signale von irgendwo brauchen. Und die kriegen sie halt dann nicht. Und dann blockieren sie halt die halbe Stadt. Ja, ich meine, natürlich Waymo sagt, also Google oder Alphabet sagt natürlich, na, die können ja auch navigieren ohne und die können auch komplett autonom, ohne dass sie quasi Kontakt zum Mutterschiff haben, da agieren. Aber offensichtlich nicht alle. Ja, also es gibt dann schon so Fälle, wo dann so viele Fehler auftreten, dass sie sich dann immer auskennen und sagen, wo, ich bleibe jetzt stehen, mir wurscht.
Also. Ja, ja. Das stimmt. Und also mich hat es auch noch so ein bisschen erinnert an einen Film, den ich zuletzt gesehen habe, so ein bisschen dystopischer Film. Ich komme leider nicht mehr drauf, wie der heißt. Vielleicht hast du den auch gesehen. Der fängt an, dass so eine Familie am Strand liegt und dann so ein Riesentanker fährt auf den Strand zu und sie denken, oh, jetzt müsste aber mal abdrehen, aber der fährt immer weiter und läuft dann sozusagen auf. Und die Familie, die verbringt Ferien, glaube ich, in einem Haus, in einem einsamen Haus, Luxusvilla. Und merken irgendwie gar nicht, dass um sie herum irgendwie die Apokalypse angefangen hat. Und da kommen auch so alleinfahrende, autonom fahrende Autos vor, die dann alle ineinander fahren, weil die Steuerung fehlt. Sagt dir das was?
Ja, ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich glaube, das war irgendwie so ein Alien-Film, oder? Oder an irgendwelchen Aliens und sie durften dann irgendwie nicht reden oder so.
War das du meinst, glaube ich, A Quiet Place. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Aber das reiche ich dann noch nach, wenn ich da drauf gekommen bin, weil ich habe es jetzt parallel gegoogelt, aber hat nicht funktioniert. Vielleicht muss ich doch mal ChatGPT fragen. Ja, also das Kinokompetenzzentrum.
Ja. Aber es gab einen Google DeepMind-Podcast, wo einer der Founder von Waymo irgendwie drüber gesprochen hat, wie Waymo funktioniert. Das fand ich übrigens sehr, sehr spannend. Aber irgendwie widerlegt dieses Blackout seine Art und Weise, wie Waymo eigentlich arbeitet. Also vielleicht ist da dann doch ein bisschen mehr Schall und Rauch dabei, als das, was die von sich geben. Weil er hat gemeint, weil viele glauben ja auch, dass diese selbstfahrenden Autos, also da sind zwar World Models jetzt drinnen, aber jetzt sind keine klassischen World Models drinnen.
Ja.
Und der hat halt auch erklärt, dass so ein Verkehr viel mehr wie eine Chat-Interaktion ist zwischen mehreren Leuten. Ja? Also das eine Auto kommuniziert, ich möchte jetzt vorbeigehen, und das beobachtet quasi, was das andere Auto tut, und dann ist das so, immer so eine Aktion-Reaktion, wie bei so einer Kommunikation einfach.
Wie und bei einem Vogelschwarm oder einem Fischschwarm so ungefähr, oder? Die auch so nur auf die umliegenden Individuen reagieren.
Genau, und dass das halt viel mehr mit so einer Kommunikation, also mit so einer Interaktion zwischen Autos zu tun hat, als mit einer Voraussage, also als einer Simulation, sage ich jetzt einmal. Ne? Und,
ja.
Und er hat auch gesagt, es gibt, also dadurch, dass die halt so viele Sensoren haben, also die haben ja diese LiDAR-Sensoren, dann haben sie irgendwie ein Radar, dann haben sie Kameras und auch an verschiedenen Positionen, und dass sie dann das durchaus sein kann, dass ein Sensor ausfällt oder ein Sensor irgendwelche Fehlsignale gibt und dass basierend auf den anderen Signalen dann immer noch das System entscheidungsfähig bleibt. Aber da zeigt sich wieder, wenn halt zwei, drei Dinge ausfallen, wie Licht, irgendwelche Geosatellit, also Satelliteninformationen wie GPS oder halt irgendein ein WLAN-Signal, um halt die Position genauer zu bestimmen, dann funktioniert das halt alles nicht, ne? Weil es sind, auch wenn es redundant ist, und der Mensch ist aber tatsächlich im Gegensatz zu diesen Robotern halt komplett redundant, ja? Du musst ihm halt wirklich beide Augen auskratzen, damit er nicht mehr fahren kann. Ja?
Das stimmt, ja. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, vielleicht liegen wir auch ganz falsch, und es ist in Wirklichkeit so wie mit diesem Schachautomaten, der ja gar kein Schachautomat war vor 200 oder 300 Jahren, dass nämlich in Wirklichkeit irgendwo ganz viele Menschen sitzen, jeder an seinem Bildschirm, und jeder steuert dieses Taxi. Ja. Ja. Alle denken, die sind total autonom, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich nur Clickwork oder so, ne, outgesourced.
Das klingt mehr nach Elon Musk, würde ich sagen.
Übrigens, der Film, ich habe es jetzt rausgefunden, der heißt Leave the World Behind, in den Hauptrollen Julia Roberts und Ethan Hawke. Ah, okay. Und den gibt's auf Netflix. Also ich kann ihn empfehlen, wobei der Film wirklich sehr polarisiert. Die einen sagen, der ist totaler Schrott, und die anderen sagen, der ist total super. Ich gehöre zu denen, die ihn gut finden, aber da möge sich dann jeder sein eigenes Bild machen. Ich mag ja dieses Genre sehr gerne, also vielleicht, ja.
Habe ich mich letztens erst auf so Nesseln in Nesseln gesetzt, weil ich über den Film Idiocracy geredet habe. Und ich habe gesagt, der ist so genial. Und dann haben sich Leute den wirklich angeschaut und die fanden den einfach furchtbar. Wie kannst du den empfehlen? Das ist der volle Schrottfilm. Sag ich, ja, ist es auch, aber er ist trotzdem genial.
Also bei Filmkritik und bei Filmmeinungen, da würde ich auch nie auf das geben, was andere sagen. Ich habe schon so viele Filme gesehen, die grottige Kritiken hatten, und ich fand sie super, und auch umgekehrt. Also da muss man sich immer so sein eigenes Bild dann machen. Ja. Gut, damit kommen wir zu einer weiteren Meldung. Bleiben wir noch ein bisschen in den USA, und zwar jetzt in den US-Regierungsbehörden. Da soll jetzt der Fortschritt Einzug halten, beziehungsweise der Fortschritt soll vorangetrieben werden, sagen wir mal so, gerade in puncto KI. Und da gibt es jetzt die sogenannte US Tech Force. Spannendes Projekt. Es geht darum, so eine Art Public-Private Partnership zu schaffen, also zwischen verschiedenen US-Regierungsbehörden und großen Tech-Unternehmen. Da ist Meta dabei, Google ist dabei, ich glaube Amazon Web Services, Oracle, aber sogar SAP, also auch ein deutsches Unternehmen. Und Ziel ist es sozusagen, da die Lücken zu schließen, Fortschritte zu schaffen im US-Landwirtschaftsministerium, Kriegsministerium, also das ehemalige Verteidigungsministerium. Und in vielen weiteren Einrichtungen. Und da sollen Leute eingestellt werden, erstmal befristet, auf 2 Jahre, glaube ich, auf Zeit, die dann aber die Aussicht haben, auch von diesen privaten Unternehmen, die da mitmachen, übernommen zu werden. Das Ganze soll dann auch so diese Vision der KI-Führerschaft von Donald Trump so ein bisschen noch Nachdruck verleihen und Anschub geben. Ja, bin mir jetzt nicht sicher, ob sowas funktionieren kann. Ich frage mich gerade, stell mir mal vor, sowas hätten wir in Deutschland. Würde sowas funktionieren oder in Österreich? Bin ich mir nicht sicher. Es ist zumindest mal ein spannendes Feldexperiment, finde ich. Was mich interessieren würde, ist, wie du das einschätzen würdest.
Also ich habe da eine eher gegenteilige Meinung. Das erinnert alles ein bisschen so an Dodge, ja. Also das von Elon Musk, da wurde quasi gepriesen, der super geniale Entrepreneur geht jetzt in den Staat und saniert jetzt den Staat und holt die ganzen Ineffizienzen raus, weil das ist so ein bisschen der Subtext von der ganzen Sache. Da gehen jetzt 1000 super schlaue Leute in die Behörden rein und modernisieren und digitalisieren sie und bringen KI rein. Ja, das klingt so ein bisschen Dodge 2. Diesmal halt, damit man nicht so eine Hassfigur hat wie den Elon Musk, der sich da tatsächlich durch diese Geschichte quasi komplett ins Out geschossen hat. Das will natürlich jetzt keiner mehr machen. Deswegen hat man gesagt, wir nehmen jetzt 1000 Mitarbeiter von all den Firmen, die alle ein Interesse haben. Also von den ganzen Tech-Bros, ja, von Amazon und von Google und von Meta und von von all den Finanziers von Trump, ja, die kriegen jetzt quasi, die können jetzt ihre Leute in die Regierung aussenden. Und ich bezweifle, und ich bezweifle, dass die Interessen dieser Leute die Verbesserung des amerikanischen Staates ist. Viel eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dort ihre eigenen Interessen durchsetzen. Und ich glaube, der Pip Klöckner hat das auch mal in seinem Podcast erwähnt. Der hat von diesem Revolving Door Prinzip oder Effekt geredet, ne? Also Revolving Door heißt, wir kennen es irgendwie von den Politikern, ne? Irgendein Politiker hat irgendwie super Kontakte, und nachdem er aber sonst nichts drauf hat, geht er dann halt zur Bahn oder zu irgendeinem anderen Konzern und verkauft sich dort halt als Lobbyist, ja? Weil er dort halt die Kontakte hat, um halt die Interessen dieses Unternehmens weiter zu vertreten. Also aus der Regierung werden quasi Lobbyisten angestellt dann in der Privatwirtschaft, wo sie ohne fachliche Kompetenz nur mit ihrem Adressbuch einen Wert generieren, ja? Und hier ist es ein bisschen umgekehrt, ne? Also hier schickt man quasi die Tech-Bros in die Regierung, die dann dort irgendwelche Posten besetzen, ja. Und das ist ja noch absurder als umgekehrt, ja. Weil ich meine, wir sehen, was J.D. Vance da drinnen anrichtet, ja. Und wir sehen, was diese ganzen Bessent und wie sie alle heißen, die so schlauen aus der Privatwirtschaft jetzt in die Regierung kommen. Ich meine, das sind die übelsten Charaktere, die man in so einer Regierung haben kann. Ja, also Leute, die das dann zu einem Kriegsministerium umbauen. Ja, also sowas kann einem nur irgendwie, also kein Diplomat, kein Politiker würde jemals so eine Richtung anstreben, weil das einfach ein Unding ist. Ja. Und wir sehen es ja auch in Trump. Trump ist auch Unternehmer. Ist er deswegen ein guter Politiker? Auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil. Er hat bewiesen, dass Unternehmer im Staatlichen eigentlich total fehl am Platz sind. Ja. Das klingt jetzt total blöd. Natürlich sollen wir auch Leute haben, die Ahnung haben von ihrem Business, aber zu glauben, dass die nur, weil sie in der Privatwirtschaft Ahnung haben, super Politiker sein werden, das ist einfach totaler nachweislicher Blödsinn.
Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, ist, auf welcher Ebene jetzt da die Leute eingestellt werden oder beschäftigt werden. Also ob es dann wirklich, sagen wir mal, Fachexperten eher sind oder schon im Management, also im höheren Management-Entscheidungsbereich, weil das wäre ja auch nochmal ein großer Unterschied, ne? Ich sag mal, im Fachbereich Expertise einfließen lassen, wie man was umsetzen kann, würde mir ja noch irgendwie einleuchten. Aber dann wirklich so in politische Entscheidungen eingebunden zu werden, das hielt ich dann auch für problematisch.
Ja, aber was wird schon passieren? Ich meine, was glaubst du, was passiert, wenn da irgendwelche Leute, also Google wird ja nicht ihre schlechtesten Mitarbeiter dorthin schicken, ne? Und Meta auch nicht. Also oder Microsoft, die werden alle ihre besten Top-Leute hinschicken. Deren Ziel wird natürlich sein, dass sie irgendwelche hohen Positionen bekleiden nachher. Und das wird ihnen auch gelingen, weil sie natürlich das Mandat haben, alles zu ersetzen. Weil die haben ja das Mandat, dass sie dort aufräumen und digitalisieren und was weiß ich. Und die werden natürlich versuchen, ihre Produkte dort reinzukriegen. Ja? Und wenn sie das dann geschafft haben, dann werden sie auch irgendwelche Manager da installieren, die das möglichst lange aufrechterhalten. Ja? Also das für mich ist das alles ein Riesen. Eine riesen Bestechungsaktion, ja, ganz öffentlich vor den Augen vor allen, dass alle irgendwie so gebannt drauf schauen und sich denken, ja, ist doch super, wenn jetzt die schlauen Leute in die Regierung kommen und das alles regeln. Aber das ist ist einfach nur ja Korruption auf oberster Ebene.
Ja, also vielleicht auch noch was unsere Politiker noch ein bisschen lernen können aus den USA. Wir haben ja auch schon...
Noch korrupter werden, meinst du?
Genau, wir haben ja auch schon sehr, sehr zweifelhafte Verzahnungen, gerade auch in der deutschen Politik zwischen unseren Entscheidern und persönlichen, sage ich jetzt mal, Interessen. Ja, da gab es ja auch in letzter Zeit zumindest mal wieder einige Verdachtsfälle. Bei denen du dir auch denkst, boah, das muss man sich erstmal trauen. Aber ich glaube, die Hürden oder die Hemmschwellen, die sinken immer weiter. Ja, also diese, wo man sich etwas abgreifen kann, da greift man eben zu. Das ist so mein Eindruck. Ja.
Es ist unfassbar einfach. Es ist wirklich, es ist eine ganz neue Ära.
Ja. Und ja, aber vielleicht ist es mal ganz gut, sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führen zu lassen, praktisch Next Level in den USA, wie es dann bei uns auch mal irgendwann sein könnte.
Ja, da kommen dann diese ganzen liberalen Politiker wie der Lindner, die dann sagen, ja, wir brauchen auch einen Elon Musk, der irgendwie Dodge Effizienz steigert oder irgendwelche SAP-Ingenieure, die
ja, wir müssen auch ein bisschen mehr Millet wagen, finde ich. Ja,
also genau, Millet. Ja,
unbedingt, ja. Das
hat auch super funktioniert, ja.
Ja, das wird auch noch viel besser. Das werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr schon erleben, wie toll das wird.
Genau.
Gut. kommen wir so ein bisschen zurück zu
Tech Bros.
Von der Politik zur reinen Technik. Wir sprechen ja hier auch immer gerne über Investments, über Infrastrukturthemen und dazu passt jetzt auch das Alphabet, also der Mutterkonzern von Google auch, ein Unternehmen namens Intersect akquiriert und das ist deshalb spannend, weil Intersect ein Spezialist ist für Infrastruktur, also Energie, Rechenzentren und so weiter im Bereich Erneuerbare, aber auch Gas. Und wenn ich das richtig gesehen habe, glaube ich 4,6 Milliarden kostet das. Es werden also alle Vermögenswerte und auch Schulden übernommen, außer jetzt bestimmte Infrastruktureinheiten. Ich glaube Texas und Kalifornien, die werden dann in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert. Aber unabhängig davon zeigt das doch, dass die Energieversorgung einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Flaschenhals ist bei der Weiterentwicklung der großen Tech-Unternehmen. Und dass die jetzt alle schauen, wie sie sich da langfristig absichern können, oder?
Ja, also, aber das haben wir, das sagen wir eh schon seit letztem Jahr eigentlich schon, ne, dass Energie der größte Flaschenhals ist. Und dass halt entgegen der Annahme, also wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, noch viel auch über das Thema geschrieben und haben ja auch mal versucht herauszuarbeiten, warum es eigentlich kein Geschäft ist, für eben die Hyperscaler eigene Energieinfrastruktur aufzubauen, was ja zu der Zeit auch logisch war. Aber was man jetzt ein bisschen, also was das jetzt alles überholt, ist, dass einfach die Infrastruktur selber also nicht mehr ausreichend Kapazitäten aufstellen kann. Das heißt, es fehlt an allen Ecken und Enden. Man schafft es nicht mehr, die Netze zu erneuern oder neue Kapazitäten in den Netzen aufzubauen. Und jetzt ist sich selbst jeder der Nächste. Und die bauen jetzt halt einfach Infrastruktur im eigenen Behind-the-Meter, also im eigenen Backyard quasi, direkt beim Rechenzentrum wird dann halt gleich irgendwie ein Kernkraftwerk oder ein Solarpanel oder Gaskraftwerke oder was auch immer irgendwie installiert. Wir haben es letzte Woche habe ich es auch nochmal im Podcast erzählt. Und das wird jetzt immer wichtiger, ja, weil vieles von den Vorwürfen, die da halt auch gemacht werden, es lässt sich halt nicht mehr durchsetzen. Ein Google kann nicht mehr einfach öffentlich mehr Strom abnehmen, weil der Widerstand der Gesellschaft einfach zu groß wird. Das heißt, sie müssen sich ihre eigene Infrastruktur bauen und auch schauen, dass sie das selbst kontrollieren können, ja. Und deswegen ist das halt der nächste logische Schritt. Man sieht's auch quasi am stinkenden Oberkopf, ja. Der Trump, ne, hat ja mit seiner Trump Media, hat er sich ja an diesem Google-finanzierten Fusionsunternehmen beteiligt, beziehungsweise hat das jetzt gekauft. Also die Trump Media, die 4 Millionen Euro Umsatz macht, aber ich glaube 6 Milliarden wert ist. Hauptsächlich mit Krypto-Scam, also wo sie halt, wo dieser Trump Shitcoin und die Milana Shitcoin da drinnen gebündelt sind. Mit dem kaufen sie jetzt quasi ein Fusionsunternehmen, weil die natürlich, das Fusionsunternehmen ist auch noch von Google finanziert. Also ist ein bisschen, aber da sieht man, dass selbst der Trump jetzt versucht, da irgendwie Geld mit dieser Sache zu machen. Ist da, ja, es gibt nicht nur seriöse Player in dem Game, will ich damit sagen. Es zeigt auch, dass das im Moment quasi der Bereich ist, wo am meisten Geld zu verdienen ist auch. Ja.
Mhm. Ja, Geld verdienen ist auch ein gutes Stichwort. Geld verdienen sollte auch OpenAI angesichts der...
Irgendwann zumindest.
Irgendwann, angesichts der massiven Investitionen. Und das geht ja gerade so weiter. Also weitere Finanzierungsspritzen und Kapitalrunden sind angekündigt. Das Ganze, schreibt eigentlich nur das fort, über das wir auch schon die ganze Zeit gesprochen haben. Kannst du es mal, den aktuellen Stand mal so ein bisschen zusammenfassen?
Genau, also es gibt eine Sache ist schon recht offensichtlich. Es gibt eine Finanzierungsrunde mit Amazon. Also Amazon investiert 10 Milliarden in OpenAI, also laut The Guardian, und auf einer 500 Milliarden Dollar Bewertung, also auf der bestehenden Bewertung. Im Gegenzug soll natürlich wieder OpenAI Trainium Chips einkaufen, also die eigenen Amazon Chips. Gleichzeitig gibt's aber irgendwie von TechCrunch oder von The Guardian auch einen Bericht, wo OpenAI auf einer 750 bis 800 Milliarden Runde bis zu 100 Milliarden Dollar raisen will. Und das ist jetzt deswegen ein bisschen finde ich deswegen interessant. Erstens einmal ist nicht sicher, ob diese Runde überhaupt stattfindet, weil vielleicht nicht genug Investoren da sein werden. Zweitens einmal hat ja OpenAI auch einen Börsengang für 2026 bzw. 2027 angekündigt. Und diese Investitionsrunde könnte darauf hindeuten, dass nächstes Jahr so viele, also Going Publics gehen, die so groß sind, dass selbst das Kapital der Public Markets nicht ausreicht, um diese Firmen zu finanzieren. Weil nächstes Jahr soll ja SpaceX an die Börse gehen. Und da rechnen sie bis zu einer Billion bzw. 1,5 Billionen Bewertung, ja, Anthropic, die auch für 500 Milliarden bewertet werden sollen, und OpenAI, die auch mit über einer Billion bewertet werden sollen. Und wenn du das zusammenzählst, sind das die größten, also das ist quasi der gesamte Nasdaq, ja, nochmal hinzugefügt, ja. Also wenn du jetzt Nvidia rausrechnest. Und die Frage ist, ob der Markt überhaupt so viel aufnehmen kann. Und selbst wenn sie es aufnehmen können, ob dann die Bewertungen dann halt auch stehen bleiben. Das muss man jetzt, und deswegen ist das jetzt interessant, ob diese 100 Milliarden, weil das ist die Runrate, OpenAI benötigen wird für 2026 und Anfang 2027, da werden sie 100 Milliarden verbrennen. Das heißt, sie brauchen das Geld auch. Und ja, und es gibt auch schon die ersten Anzeichen, dass Oracle nicht genug Investoren findet. Also die O Capital haben ja jetzt ein Rechenzentrumsbau für 10 Milliarden verweigert. Also sie haben Oracle nicht die Kohle gegeben, um ein Rechenzentrum für OpenAI zu bauen. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber da geht es halt um die Bewertung von Oracle. Die sind jetzt schon zu verschuldet. Und also jetzt, das ist so ein bisschen das Kartenhaus, das jetzt hier anfängt zu wackeln. Der Wind bläst ziemlich, ja. Und mal schauen, ob da jetzt irgendwas einstürzt und ob sie jetzt diese Finanzierungsrunde durchkriegen. Und wenn sie es durchkriegen, dann überleben sie es bis zum Börsengang. Dann könnten sie wahrscheinlich den Börsengang auch 2027 machen, wo dann wieder mehr Möglichkeiten am Markt da sind. Aber 2026 werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn die anderen an die Börse gehen.
Mhm. Ja, ich habe aber zu Oracle noch habe ich gesehen, dass da das Risiko, das Unternehmensrisiko jetzt extrem gestiegen ist. Irgend so eine Risikobewertung, ich weiß nicht genau, was das für ein Index ist, aber dass das jetzt schlagartig nach oben gegangen ist. Da zeigt sich schon, dass die Zeiten unruhiger werden, ne?
Ja, also du meinst diese Rückversicherung, also Ausfalls für die Kapitalausfalls.
Ich glaube, ja, ich habe es nur überflogen. Ich habe das nur in meinem Feed kurz gesehen, ne, habe gedacht, boah, also das passt ja zu dem, was wir auch schon spekuliert haben teilweise, ja. Wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten ja auch mal über die KI-Blase vor ein paar Wochen gesprochen. Und da hattest du ja auch gesagt, also Oracle wäre ja eines der Unternehmen, die da schon so ein bisschen federn lassen müssen, wenn es so kommt, ja?
Ja, die werden definitiv federn lassen. Die sind einer der Player, die am größten gehebelt sind. Und die haben halt auch eine ziemlich hohe Verschuldung. Und sobald die Verschuldung halt so groß ist, dass die Zinsen viel, also wenn du jetzt neues Kapital aufnehmen willst und deine Verschuldung ist so hoch, dann werden natürlich die Zinsen immer höher. Und wenn die Zinsen immer höher werden, dann kannst du die Zinslast nicht mehr tragen, weil du musst ja aus den Cashflows, die diese Rechenzentren dann generieren, musst du ja die Zinsen bedienen. Und irgendwann einmal musst du nach 5 Jahren halt auch diese Kredite entweder umschulden oder neu oder bezahlen. Und dass du in dieser Zeit genug Kapital eingenommen hast, um sie abzubezahlen, ist ja unwahrscheinlich. Das heißt, es gibt wieder eine Umschuldung, dann brauchst du wieder jemanden, der dir Kapital gibt. Aber wenn du schon zu tief verschuldet bist, dann steigen die Zinsen immer mehr und so kommst du halt in eine Abwärtsspirale. Das sind halt dann Effekte. Irgendwann einmal kannst du halt die Zinslast nicht mehr tragen. das kann man auch sehr gut beobachten an den Credit Default Swaps, genau. Also die Credit Default Swaps, das sind so eine Art Rückversicherungsprodukte, wo du eine Versicherungsprämie zahlst zu irgendwelchen Basispunkten. Also sagen wir, weiß nicht, 130 Basispunkte, das wären 1,3%. Und du musst dann, wenn du, das ist quasi für gegen das Ausfallrisiko. Also damit, das ist wie so eine Rückversicherung für das Ausfallrisiko. Und wenn die halt, und du kannst aktuell halt an den Märkten, kannst du halt sehr gut beobachten, wie die Credit Default Swaps sich entwickeln, und wenn die irgendwie einen kritischen Wert erreichen, und gerade bei Oracle liegen sie bei 140 Basispunkten schon, das ist schon ziemlich krass, ja. Das heißt, es gibt niemanden mehr, der das rückversichern will, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die pleite gehen, ist schon zu hoch. Das ist schon ziemlich, ziemlich hoch. Basierend auf dem, also wenn du dir die CDS, also die Credit Default Swaps an der Börse, da kannst du einfach schauen, was die aktuell kosten. Und wenn die halt auf die 200 gehen, ich glaube, dann war's das, ja. Also dann war's das mit Oracle. Also, und die sind jetzt schon sehr knapp dran, ja.
Also 2026 könnte dann schon zum Jahr der Wahrheit werden. Für OpenAI und für Oracle.
Ja, ich meine, ob es OpenAI dann wirklich erwischt, ist eine andere Frage. Aber Oracle könnte es erwischen, und es gibt auf jeden Fall genug, die das auffangen könnten, ne? Also Google oder Amazon oder Microsoft, also die könnten, glaube ich, diese Kapazitäten locker auffangen. Also da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Aber da hängt halt ziemlich viel dahinter jetzt, ne? Also Oracle hat zwar ein stabiles Softwaregeschäft, aber ob das ausreicht, um dieses Balance Sheet sozusagen am Leben zu halten, das wage ich zu bezweifeln. Aber wir werden es nächstes Jahr sehen. Also nächstes Jahr ist quasi der Zeitpunkt, wo es relevant wird. Aber es gibt jetzt schon die ersten Anzeichen. Also, dass der erste Investor schon irgendwie abspringt bei einer 10 Milliarden Investition für ein sehr profitables Rechenzentrum, angeblich, ja, was ja OpenAI bringen wird. Ja. Also vielleicht glauben die auch nicht dran, dass OpenAI die Umsätze bringt. Ja.
Okay, ja, also wir werden es beobachten und auch hier natürlich darüber berichten. Gut, kommen wir zu unserer Kategorie KI's Next Topmodel. Da gab es nämlich auch wieder einiges Neues. Und fangen wir mal an mit einem neuen Videomodell, einem neuen Videogenerator, und zwar Kling AI. Hat mir jetzt persönlich bisher noch nicht viel gesagt. Aber es gibt eben nicht nur Google Veo, sondern es gibt eben auch noch weitere Produkte. Ich glaube, Kling AI ist auch aus dem Chinesischen oder aus China. Und das kann ganz erstaunliche Dinge. Es kann zum Beispiel mit hochgeladener Sprache arbeiten. Es kann auch sehr präzise Anweisungen befolgen. Es besitzt die Möglichkeit, Kontinuität beizubehalten. Auch im Bereich Körperbewegungen ist es sehr beeindruckend. Also ich habe mir mal ein paar Beispielvideos angeschaut. Und das zeigt ganz einfach, also erstens, also China müssen wir immer mehr auf dem Schirm haben, wenn wir über sowas berichten und wenn wir uns mit dem Thema KI beschäftigen, auch gerade in diesem Bereich Video-Bildgenerierung. Und es zeigt auch, dass man eben mit alternativen, vielleicht weniger bekannten Produkten auch Ergebnisse erzielen kann, die Großen so noch gar nicht schaffen können. Da ist natürlich auch gut, dass der Wettbewerb den Fortschritt vorantreibt. Ich persönlich werde mir das im Nachgang auch nochmal genauer anschauen und auch mal ein paar Beispielvideos erstellen. Vor allem, weil es eben auch relativ günstig zu haben ist. Also ich glaube, mit 14 Cent pro Sekunde Video, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das erstaunlich erstaunlich preiswert. Also da kann man mit einem kleinen Budget schon richtig, richtig tolle Sachen machen. Konntest du es dir schon mal anschauen? Hast du schon mal einen Blick drauf geworfen?
Nee, also ich habe es mir gar nicht angeschaut, aber ich fand vor allem den Teil mit der eigenen Stimme hochladen sehr interessant. Also dass du da quasi deine eigene Stimme rein simulieren kannst und das dann halt auch automatisch quasi, also du kannst ein Video generieren und dann kannst du den Audio-Teil einfach dazu packen und das wird dann quasi zusammengenommen, ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, kannst quasi Audio und Video kombinieren, ne? Weil bis jetzt hast du ja immer nur in One-Shot quasi, also du hast das Video generiert und da war Audio gleich dabei, das war zumindest bei WO3 so. Zora hat jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Zora Audio auch schon kann, ja, aber ich glaube, dass Zora 2 kann jetzt auch schon ein bisschen Audio. Ob es die Stimmen auch schon so gut kann, weiß ich nicht, aber dass jetzt hier ein chinesisches Modell daherkommt und dann halt auch diese Bearbeitungsmöglichkeiten bietet, finde ich schon sehr beeindruckend und es zeigt halt, dass die Burggräben eigentlich nicht vorhanden sind, ne? Also bei all diesen Modellen gibt es eigentlich keinen Burggraben. Du kannst mit, jeder kann, der genug Kapital hat, so etwas bauen, ja.
Und so wie ich die Chinesen kenne, haben sie das wieder mit deutlich weniger Aufwand erzeugt, das Ganze, als jetzt der amerikanische Wettbewerb. Das ist natürlich jetzt auch wieder im Hinblick auf diese riesigen Investitionen, die da getätigt werden, relevant. Denn die Frage ist natürlich schon erlaubt, lohnen sich diese ganzen Investitionen, wenn es nicht gelingt, trotz allem einen entscheidenden Markt- oder Technikvorteil zu erringen gegenüber ausländischer Konkurrenz? Das ist schon, lässt doch zumindest mal Grund zur Sorge, oder?
Ja, die Frage ist, also ich glaube, das muss man auch ein bisschen, weil viele der Modelle sind ja dann auf westliche Modelle, also auf westlichen Daten auch trainiert, ne? Also da hast dann halt so kleinere Varianten davon, die halt die Datenbasis von den großen Modellanbietern hernehmen und die dann destillen. Das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Aber ich glaube, die Frage muss man sich definitiv stellen, ob ein einzelner Modelanbieter genügend Kapazitäten oder irgendwie Burggraben hat, dass es solche Investitionen rechtfertigt, ne? Weil, also die Frage, unabhängig davon, ob es die Chinesen besser können, aber wenn die Burggräben quasi nicht vorhanden sind und jeder das machen kann, dann brauchst du, glaube ich, keine 750 Milliarden Bewertung auf ein OpenAI haben, ja? Weil wenn es dann irgendein anderer Anbieter für ein Viertel davon trainieren kann, das ist ja auch so. Ja, es wird ja immer effizienter, es wird immer besser. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie die Telekom-Branche, ne? Du wirst dann irgendwann einfach ein Standardmodell haben, wofür du dann zahlst, wie dein Telekom-Tarif, ja. Es ist Commodity.
Ja. Wenn wir noch ein bisschen in China jetzt bleiben. Es gibt auch ein neues KI-Modell zur Bildbearbeitung. Das finde ich persönlich besonders spannend, weil es damit jetzt möglich ist, mithilfe von KI sehr detailliert auch Bilder nachzubearbeiten und zu verändern. Das ist ja eine Schwachstelle, zumindest bisher bei vielen Bildmodellen. Wenn ich jetzt ein vorhandenes Bild habe und ich möchte das nachträglich bearbeiten, funktioniert das nicht immer gut. Also bei Nano Banana Pro funktioniert schon ganz okay. Aber wenn man jetzt wirklich auf professioneller Ebene da in die Bildbearbeitung reingehen möchte und jetzt zum Beispiel da arbeiten möchte wie mit Photoshop, dann stößt man doch noch an Grenzen. Und mit diesem neuen KI-Modell jetzt, was es jetzt gibt von Alibaba, kann man ein Bild in bis zu 8 Ebenen zerlegen. Diese Ebenen lassen sich dann nochmals zerlegen, also dass man praktisch eine unendliche Möglichkeit hat, im Detail Bearbeitung vorzunehmen. Und das finde ich schon spannend. Das könnte dann ein weiterer Meilenstein sein in der Professionalisierung professionellen Bildarbeitung per KI. Das Ganze kann man auch, glaube ich, jetzt schon bekommen per Hugging Face und Model Scope. Und ja, das könnte also ein weiteres wichtiges Werkzeug in der Grafikbearbeitung sein. Arbeitest du eigentlich öfter mit solchen Tools? Und wenn ja, welches ist denn das Tool deiner Wahl?
Also Nano Banana habe ich bis jetzt gearbeitet. Nachdem OpenAI jetzt das Image 1.5 rausgebracht hat, arbeite ich auch mit dem. Das ist auch sehr, sehr gut, vor allem bei den Instruction Following. Also was hier das Qwen-Modell, also das Alibaba-Modell, das hier propagiert, dass sie das können, das kann OpenAI auch sehr gut und auch Nano Banana klarerweise. Also das ist quasi der Top-Dog, Nano Banana. Aber OpenAI mit Image 1.5 ist sogar eine Spur besser, was so Instruction Following angeht. Also wenn du so einzelne Dinge verändert haben willst, ja, da ist das neue Modell von OpenAI tatsächlich eine Spur besser. Ich finde es deswegen spannend, weil bis vor 2 Monaten alle geglaubt haben, Nano Banana ist quasi unschlagbar. Und wie kann man überhaupt so ein Modell so gut machen? Dann kam OpenAI und hat gesagt, okay, wir kriegen es auch hin. Und es war wirklich, alle haben erwartet, dass das total crappy ist. War es aber nicht. Es war eigentlich recht gut. Und jetzt kommt aber Qwen 3, also Qwen, und sagt, okay, wir können es auch. Und da sagt mir wieder, es gibt keinen Burggraben. Und das ist nur State of the Art. Ja, und die Chinesen sind nicht hinterher. Das sind vielleicht ein paar Wochen voraus oder hinterher, aber auch wahrscheinlich nur deswegen, weil sie nicht genügend Rechenkapazitäten haben. Hätten sie mehr Rechenkapazitäten, was sie jetzt bald haben werden, dank des orangen Clowns, glaube ich, dass dieser Mode bald komplett fallen wird und dann werden wir Modelle wie Nano Banana oder halt die nächste Generation davon von chinesischen Open Source Modellen sehen und die Closed Source Modelle werden hinterher sein.
Mhm. Ja, das deutet auf jeden Fall auf einen angeheizten Wettbewerb hin in nächster Zeit. Und ich glaube, wir als Nutzer, wir werden davon profitieren, weil sich einfach die Frequenz und die ja auch die Ausschläge bei den Verbesserungen noch verstärken werden, ist meine Erwartung. Und das erhoffe ich mir insbesondere auch im Bereich Wissenschaft und Medizin. Und wir berichten ja auch oft drüber, wie KI im Gesundheitsmedizinbereich helfen kann. Und das ist ja einer der wichtigsten Einsatzbereiche überhaupt von KI. Und da hast du wieder eine Menge News mitgebracht. Da gibt es wieder einiges Neues. Kannst du die mal zusammenfassen?
Genau, ich habe jetzt mal einfach so ein bisschen durchgeschaut aus der wissenschaftlichen Community. Wo gibt es denn gerade ein paar Durchbrüche, wo mit Hilfe von KI Dinge geschafft werden, die vorher undenkbar waren. Und da gibt es jetzt ein paar Durchbrüche. Einer davon ist, da geht es um das Designen von Molekülen durch KI. Und da hat ein wissenschaftliches Team mit Hilfe von KI Moleküle designt, die im Speziellen für Bauchspeicheldrüsenkrebs hilfreich sind. Also dieses Molekül verändert sozusagen Tumorzellen, so dass sie dann bei einer Chemotherapie empfindlicher sind. Also es ist quasi, es verhindert den Resistenzmechanismus, also schaltet den aus. Und deswegen kannst du dann mit einer klassischen Chemotherapie Bauchspeicheldrüsenkrebs heilen, was bis jetzt eher die Ausnahme war als die Regel. Ebenso an der University of Michigan wurde ein KI-Modell entwickelt, das anhand von EKGs, also innerhalb von 10 Sekunden, so schwere Herzkrankheiten diagnostizieren kann. Und da geht es um so koronale Mikrogefäßdysfunktionen. Das sind bis jetzt immer sehr schwierig herauszufinden gewesen und immer mit sehr teuren Verfahren nachweisbar gewesen. Also man musste da halt echt lange die die Daten messen und halt auch teilweise invasive Methoden anwenden, um das nachzuweisen. Und jetzt kann es ein KI-Algorithmus, der halt an der University of Michigan entwickelt wurde, einfach so mit 10 Sekunden EKG herauslesen. Und das ist natürlich großartig, ja. Und ähnliche Fortschritte gibt es mit so in der Röntgen, mit Röntgenbildern. Also da kann man zum Beispiel biologisches Alter von Patienten anhand von Röntgendaten jetzt rauslesen. Ich meine, über die Wettermodelle haben wir auch schon geredet, dass da schon Wettermodelle da sind, die deutlich besser sind als die alten Methoden. Ja, und da sieht man einfach, dass KI also als Werkzeug einfach immer wichtiger wird, eben um so komplexe Probleme zu lösen. Und ich bin schon sehr gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Ja, also ich habe auch letztens einen Podcast mit dem Demis Hassabis von DeepMind wieder gehört, der halt über die nächste Generation der Fortschritte gerade in der Medizin gesprochen hat. Und wenn man dem glauben kann, stehen die halt in so vielen Bereichen einfach bei Durchbrüchen. Das haben wir einfach, das haben wir alle gar nicht am Radar. Ja, und auch wenn es jetzt so ein bisschen abgedroschen klingt, ja, der glaubt tatsächlich dran, dass man Krebs heilen kann. Also endgültig, ja. Also auch eine Lösung für Krebs, ja. Und dass das vielleicht gar nicht so lange dauern wird. Ja, und das sind die Dinge, wofür ich gerne die KI sehe. Die Dinge, die ich nicht so gern sehe, die findet man bei Meta. Also so, wie man mich besser mit Werbung einlullt. Oder
ja, vielleicht ist das eine durch das andere bedingt, ich weiß es nicht, oder? Dass die Technologie hat immer mindestens zwei Seiten. Und es gibt auch noch andere Dinge, die mich mit KI nerven. Aber ich glaube, wenn wir am Ende dann solche Meilensteine schaffen und vielleicht wirklich etwas, was bisher noch nie da gewesen ist, zum Wohle der ganzen Gesellschaft, dann hat sich doch die ganze Mühe gelohnt, oder?
Ja, also absolut. Also ich bin ja, auch wenn man es mir vielleicht nicht immer anhört, ich bin eher ein Freund des Akzelerationismus, ja. Auch wenn ich vielleicht hier im Podcast immer wieder so ein bisschen wie eine Bremse klinge. Aber ich denke tatsächlich, dass der Mehrwert durch KI um so viel größer sein wird als der Schaden, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Die Problematik, die ich halt sehe, und das ist ja wieder so eine philosophische Diskussion, diese Zerstörung, man sieht immer zuerst die Zerstörung und dann den Mehrwert, ja. Mhm. Und das ist halt tatsächlich ein Problem. Dafür haben wir keine Lösung aktuell. Das heißt, du musst halt einfach das aushalten jetzt die nächste Zeit, diese Zerstörung, und hoffen, dass dann nicht alle plötzlich auf die Bremse steigen und sagen, Teufelszeug, KI, wir wollen das alles nicht. Und dann stellen sie es ein. Aber ich weiß, wo sie es nicht einstellen werden, und das ist in China. Ja.
Genau. Nein, und ich glaube, solange wir noch genug andere Probleme haben, über die wir uns aufregen können, kann vielleicht KI noch so ein bisschen unterm Radar fliegen und sich weiterentwickeln. Aber China, du hast es gerade angesprochen, und wir haben es ja vorhin auch schon mal thematisiert. China ist wirklich ein sehr ernsthafter Konkurrent im Moment der USA, beziehungsweise hat die USA sogar schon vom Thron gestoßen, und zwar im Bereich der offenen KI-Modelle. Wenn man sich die Downloadzahlen anschaut, offener KI-Modelle in diesem Jahr, dann sehen wir, dass chinesische Entwickler höhere Abrufzahlen haben als Anbieter aus den USA. Das heißt konkret, 44,2% entfallen auf China und nur 27,9% entfallen auf die entfallen auf die USA. Und das ist sehr interessant. Die Daten stammen von der Plattform Hugging Face, die wir ja auch immer mal wieder nennen. Auf Platz 3 folgt dann in dieser Liste der genannten Länder schon Großbritannien. Und auf Platz 4, man höre und staune, Deutschland mit 2,4%. Also da sind wir doch noch irgendwo, zumindest mal in den Top 10 hier in Deutschland. Natürlich weit abgeschlagen, aber trotzdem, China zeigt hier, wo es lang geht. Ne? Und das passt ja eigentlich zu dem, was wir hier jetzt auch schon immer wieder gesagt haben. Und das wird wahrscheinlich noch mehr werden in nächster Zeit. Denkst du auch, oder?
Ich denke das absolut. Und ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so unfroh, dass das so ist. Ja, weil ich denke, China, also die USA haben den Krieg ausgerufen. Sie haben gesagt, also der Trump, ja, so dumm das jetzt auch sein mag, ja, der hat das quasi als Kriegserklärung rausgebracht und gesagt, wir müssen den AI-Race gewinnen und hat das halt so hingestellt, als gäbe es die Möglichkeit, es zu gewinnen. Ja. Aber das, wenn man das Thema Gewinnen hier in den Vordergrund stellt, dann würde das ja bedeuten, dass es irgendwie eine totale Dominanz gibt. Und das wäre nur dann möglich, wenn es eine AGI oder ASI gibt. Ja. Also eine allgemeine künstliche Intelligenz oder eine allgemeine Superintelligenz. Ja. Und das hatten wir ja auch schon öfter besprochen, dass das jetzt nicht die schlauste Herangehensweise ist, weil in dem Moment, wo ich weiß, dass der andere an einer ASI dran ist, dann werde ich alles daran setzen, alle meine Waffen, also all in zu gehen und in den Krieg zu ziehen, weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht tue, werde ich dominiert. Und wenn ich in einer Welt bin, wo ich davon ausgehen muss, dass ich dominiert werde, dann wird es zwangsläufig zu Krieg kommen. Also es ist wirklich eine total dumme Herangehensweise, das so zu propagieren. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass die Chinesen, so ungern ich das jetzt auch so sagen mag, hier gerade in dem Open-Source-Sektor drinnen sind und das auch quasi ihren Weg, also ihre Strategie ist, Waffengleichheit zu schaffen und allen dieselben Möglichkeiten zu geben. Das war immer schon die Idee von Open-Source, dass man Technologien, die zu viel Macht bringen, einfach durch Open-Source überall hinschafft, damit es eben eine Waffengleichheit gibt. Da gibt es natürlich jetzt viele Argumentationen pro und contra. Die einen sagen, es ist viel zu gefährlich für alle, weil man ja damit genauso Terrorismus oder Cyberkriminalität oder was auch immer, Scam betreiben kann. Aber genauso kann man auch Gegenmaßnahmen betreiben. Ja? Also zu allem negativen Teil gibt es halt auch eine Gegenreaktion mit derselben Waffe. Und das funktioniert eben alles nur mit Open Source und das ganze Internet hat nur funktioniert wegen Open Source. Meta ist diesen Weg gegangen am Anfang mit dem Llama-Modellen. Dann haben sie halt versagt letztendlich, weil das Ziel von Mark Zuckerberg nicht war, Open Source zu machen, sondern Google und Amazon und Microsoft und OpenAI das Leben einfach schwer zu machen. Also es war nicht seine Intention und das sieht man natürlich am Output, dass er ein geiles Open-Source-Produkt rausbringt, sondern wie kann ich denen irgendwelche Knüppel zwischen die Beine werfen? Und ich denke, dass China zwar auch diesen Hintergedanken hat, wie kann ich die amerikanische Wirtschaft kaputt machen und gleichzeitig meine eigene Dominanz ausbauen und gleichzeitig Waffengleichheit schaffen für den Fall, dass es zu irgendeinem Extrem-Event kommen sollte. Und ja, also das für uns Europäer ist das gut, weil wir haben jetzt Zugang zu Open-Source-Modellen, die in keinster Weise schlechter sind als die Closed-Source-Modelle aus Amerika. Und wir können auch schon hier sowohl militärisch als auch wirtschaftlich davon profitieren und hier schon auf diesen Modellen aufsetzen. Natürlich muss man immer vorsichtig sein, weil vielleicht irgendwelche Jailbreaks oder sonst irgendwelche eingearbeiteten Funktionen in diese chinesischen Modelle existieren, die vielleicht ja so einen kleinen Schläfer beinhalten. Aber ja, bei den Amerikanern haben wir das sowieso auch. Also
genau, also im Moment wüsste ich jetzt auch nicht, wem ich mehr oder weniger trauen würde. So traurig das ist, aber ist einfach so, ja. Genau. Zum Abrunden unserer KI-Model-News noch etwas, was wir auch noch erzählen wollen. Es ist eigentlich kein neues Modell, sondern es ist eher ein neuer Standard, der aber sehr nützlich sein kann. Und zwar hat den Google vorgestellt, A2UI heißt das Ganze. Und der soll KI-Agenten das Erstellen grafischer Oberflächen erlauben. Also mir geht es ja immer so, wenn ich jetzt eine Benutzeroberfläche per KI erstelle, dann sieht die halt auch immer aus, als wäre sie mit KI erstellt worden. Also das ist ein typisches Look and Feel. Das scheint zumindest noch nicht die Stärke vieler KI-Agenten zu sein. Und diese Lücke zu schließen, also praktisch die Lücke zwischen einer bestehenden Benutzeroberfläche oder App und, sagen wir mal, den Daten und Informationen, die ein KI-Agent produziert. Dazu soll eben dieses A2UI, was Agent-to-User-Interface heißt, das soll diese Lücke schließen und dann eben auch die Antworten der KI-Agenten in ansprechender Art und Weise dann präsentabel machen. So, und soweit habe ich es jetzt verstanden, ja. Also wir haben uns vorher nochmal drüber unterhalten, was man jetzt da genau mitmachen kann. Ich glaube, dir ging es genauso.
Ja.
Hast du schon irgendwie Ideen, so Einsatzmöglichkeiten oder was sind so deine Vorstellungen, wo da die Vorteile liegen könnten?
Ja, ich glaube, es ist einfach auch ein Security-Thema, ne? Also das ersetzt so ein bisschen die iFrames, habe ich das Gefühl. Das ist quasi eine Alternative zu iFrames, vor allem in Apps. Also wenn du Apps baust und dann halt hier interaktive Formulare oder sonst irgendwas machen willst, dass du da nicht irgendwelche iFrames von irgendwo rein fummeln musst. Jetzt hast du da quasi lokal etwas, was also fließend in deine Oberfläche eingearbeitet werden kann und sich auch anpasst in Größe und Design und der ganzen. Du hast nicht einfach nur 30x30 Pixel und da drinnen gibt es dann zwei Button oder ein Button und dann werden die halt klein und verschoben oder links oder rechts, sondern es passt sich halt dann dynamisch quasi dann in deiner Webseite, arbeitet sich ein. Und das heißt, es ist praktisch für viele für viele App-Entwickler. Im Speziellen gerade jetzt halt, wo halt, ich glaube, das ganze App-Thema auch wieder groß wird mit OpenAI, die jetzt wieder eigene Apps, also wo man jetzt auch Apps entwickeln kann in OpenAI und so. Also ich glaube, da ist das schon wieder fast relevant.
Okay. Gut. Eine spannende Meldung, auf die wir jetzt auch noch gestoßen sind, und die betrifft jetzt auch wiederum Europa. Es gibt ein neues KI-Startup namens AMI Labs und das setzt auf World Models. World Models hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast. Die könnten ja sozusagen diese Lücke schließen, die klassische Sprachmodelle haben im puncto Bezug zur realen Welt und auch im Bezug zur Lernfähigkeit und vielleicht sogar irgendwann auch in Richtung AGI. Soweit sind wir aber bestimmt noch lange nicht, aber irgendwann mal könnten World Models da eine Lösung bieten. Und da gibt es jetzt eben ein neues Startup, das eben auf World Models setzt. Und zwar ist hier beteiligt der bekannte KI-Wissenschaftler Jan, ich glaube, man spricht ihn aus, Jan Le Cun, oder? Ich glaube, der hat französische Wurzeln, genau. Da gibt es auch jetzt schon eine interessante Personalie zusätzlich, nämlich Alex Lebrun oder Lebrun, der die operative Leitung übernimmt, und er wechselt vom Medizin-KI-Unternehmen Nabla mit Sitz in Paris in dieses Unternehmen. Es wird auch eine Kooperation geben zwischen AMI Labs und Nabla, und da werden wir sicherlich in nächster Zeit auch interessante neue Entwicklungen sehen. Das Schöne, wie gesagt, ist dieser Bezug auch zu Europa. Man sieht also auch hier, dass da Dinge möglich sind. Ja, jetzt mal abgesehen von der wirtschaftlichen Seite, dieser Ansatz auf World Models zu bauen, um voranzukommen, das dürfte doch auch Wasser auf deine Mühlen sein, oder,
Josef? Da, ich meine, wir haben es eh schon prophezeit, dass der Jan Le Cun bei Meta nicht glücklich wird, als der Alexander Wang gekommen ist. Und da haben wir auch schon vermutet, dass der bald das Unternehmen verlassen wird. Jan Le Cun war ja der Kopf hinter Llama. Und auch und er hat ja auch verschiedene World Models auch gebaut. Ich glaube, Science hat irgendwie geheißen, JEPA, genau. Joint Embedded Predictive Architecture. Also ich finde es gut, erstens einmal, dass er, und der ist halt einfach ein Wissenschaftler. Und das erklärt auch, warum er sich ein Business-Dude dazu geholt hat. Der kümmert sich quasi um Finanzierung, um Geld einholen. Er ist die Galionsfigur der Jan Le Cun als Turing-Preisträger. Einfach grandioser Wissenschaftler. Jetzt können die einfach auch mit dem Hintergrund von dieser Medizintechnikbude auch neue Produkte rausbringen, die halt echt einen Impact haben, und sie bleiben in Europa. Und das finde ich ganz gut. Also, und ich glaube, der Jan Le Cun hat einfach auch kapiert in USA, dass dort in Richtung World Models zu gehen, da müsste wahrscheinlich so DeepMind gehen, aber sonst gibt es eigentlich niemanden, der den wissenschaftlichen Ansatz einfach folgt. Ja, also das ist finde ich super. Ja,
finde ich auch. Und ja, wie gesagt, also ich finde diesen Ansatz, dieses mit World Models zu arbeiten, sowieso zukunftsweisend. Wir haben ja auch einen sehr guten, sage ich jetzt einfach mal, einen sehr guten Beitrag, ohne jetzt irgendwie Eigenlob für uns betreiben zu wollen, aber ich finde einen sehr guten Beitrag bei uns im Newsbereich auf hardwarewartung.com. Da werden World Models auch nochmal im Detail beschrieben, wie sie funktionieren, was das Prinzip ist, Anwendungsmöglichkeiten. Können wir euch also nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Vielleicht für alle, die es jetzt interessiert, noch ein paar Worte, ein paar erklärende Worte dazu, was sind überhaupt World Models? Weil wir die jetzt hier schon so oft angeführt, genannt haben, und warum die so gut sind und warum die Zukunft versprechen, sage ich jetzt mal. Das wollen wir euch jetzt hier mal so ein bisschen erklären. Ich fange mal an und leite das Ganze mal ein, weil es ist so, klassische Sprachmodelle, die haben ein großes Problem. Es fehlt ihnen so ein bisschen, sagen wir mal, der gesunde Menschenverstand, wenn man das jetzt einfach mal so nennen darf. Ja, also sie basieren ja auf Wahrscheinlichkeiten. Das heißt einfach, es wird grob gesagt, die Wahrscheinlichkeit bestimmt, welches Wort folgt auf ein vorhergehendes, basierend natürlich auch auf dem Kontext, der besteht. Aber jetzt weiß so ein Sprachmodell natürlich nicht, warum jetzt ein Apfel süß schmeckt oder warum ein Ball auf die Erde fällt. Ja, und genau diese Wissenslücke, die können sogenannte World Models schließen, indem sie in der Lage sind, eben auch zu lernen aus der Umwelt und das dann entsprechend auch in Handlungen umzusetzen, beziehungsweise auch erstmal die möglichen Konsequenzen von Handlungen vorwegzunehmen, bevor sie irgendwas tun. Was gerade in sensiblen Bereichen bestimmt kein schlechter Ansatz ist. Ja? Also man denkt nur an ein autonom fahrendes Auto. Das sollte nicht erst durch das Überfahren einer roten Ampel lernen, dass das vielleicht keine gute Idee ist, wenn es zum Unfall kommt, sondern vielleicht das schon vorwegnehmen. Und das sind so ein paar Stichworte, aber du kannst es mit Sicherheit, das weiß ich genau, besser erklären, was jetzt World Models sind und wo Sinn und Zweck von World Models liegen.
Also du hast das schon sehr gut gemacht. Also, und du hast ja auch diesen Artikel zusammengefasst, der ist ja großartig. Du hast wirklich den Sinn von den World Models gut zusammengefasst hier und auch die Methodiken. Also warum will man denn World Models? Ja, also fangen wir mal beim Warum an und dann können wir dabei darüber gehen, was sind denn World Models genau? Also warum will man World Models? Weil wir mit den klassischen Large Language Models, also den LLMs, die LLMs, wie du schon richtig gesagt hast, sind autoregressive Modelle, die einfach nur das nächste Token predikten. Also das sind Prediction Models. Das heißt, du hast einen ganzen Haufen Daten, du schmeißt den rein und dann dieser Transformer-Mechanismus, also das sind Transformer-Modelle, die machen nichts anderes, als zu schauen, dieses Wort kommt immer nach diesem Wort. Und diese zwei Worte kommen mit den anderen zwei Worten. Und diese vier Worte kommen immer mit den anderen zwei Worten. Und so wird das halt immer komplexer, immer größer. Und das wird halt alles in Tokens dann berechnet. Und wenn du dann eine Frage stellst, dann ist die Antwort auf diese Frage immer basierend auf einem statistischen Wert. Was wäre denn die Antwort im Kontext auf dieser Tokenreihe? Ja, also das ist die Tokenreihe zu einer Frage und die Antwort zu dieser Frage ist eine andere Tokenreihe, die dann errechnet wird. Und jetzt daraus sieht man schon, dass es eigentlich nicht möglich ist, Kausalitäten zu erkennen, weil das Modell keine Kausalitäten rechnen kann, weil es keinen Zusammenhang zwischen Kausalität und Wahrscheinlichkeiten gibt. Und damit es aber Kausalitäten gibt, muss man einfach Dinge verstehen. Du musst verstehen, dass etwas runterfällt, weil es die Gravitation gibt. Und dass die Gravitation ein Gesetz ist. Und dass das halt mit Masse zu tun hat. Und dass das halt, also all diese Zusammenhänge, ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, das experimentiert. Also es lässt einfach Dinge fallen und weiß, wenn es die fallen lässt, dann fallen die runter. Ja? Und dadurch erkennt es die Kausalität, wenn ich Dinge fallen lasse, dann zerbrechen sie. Ja? Oder wenn ich Dinge werfe, dann fliegen sie darüber. Und sie fliegen immer in dieser Form, ja, und nicht anders und nicht nach unten. Oder wenn ich ein Brot fallen lasse, klebt es nicht an der Decke. Ja? Und das sind Dinge, die wir als Kind, als Mensch lernen aus Beobachtung und Erfahrung. Und aber eine KI, also ein Large Language Model, kann das nur predikten. Aber es wird nie die Kausalität verstehen. Und deswegen kannst du ihm auch keine Aufgaben geben, die echte Logik und echte Kausalität, aus echter Logik und echter Kausalität Rückschlüsse ziehen und dadurch neue Erkenntnisse gewinnen. Und deswegen braucht es eben World Models. Und die World Models, die sind in der Lage, Kausalitäten zu verstehen. Und wie machen die das? Also letztendlich gibt es so drei Ebenen, die man lösen muss. Das eine ist quasi der Abstraktionslayer. Du musst halt, wenn du jetzt etwas siehst, du hast die Sensorik, deine Augen, ja, du siehst ein Bild, also das, was du siehst, sind mehrere Objekte. Und du musst in der Lage sein, jedes dieser Objekte zu identifizieren. Und diese Objekte als solche auch wahrzunehmen. Weil du kannst nicht, wie aktuelle LLMs analysieren jedes Pixel. Also sehen ein Bild und jedes Pixel wird quasi tokenisiert. Und basierend auf den Tokens werden dann Wahrscheinlichkeiten gerechnet. Aber das ist viel zu aufwendig. Das wäre viel zu energieaufwendig für einen Menschen. Deswegen, was tut der Mensch? Der Mensch schafft Objekte. Also er erkennt einen Monitor, eine Tasse, ein Bild, eine Tür, ein Fenster. Und das sind alles ganze Objekte, die nur ganz wenig Speicher brauchen. Also die werden in den kortikalen Säulen abgelegt, also im Gehirn. Und das funktioniert aber nur, indem man nicht jedes Detail dieser Objekte kennt, sondern man weiß nur, so schaut eine Tür aus. So schaut ein Fenster aus, so schaut eine Tasse aus. Die kann bunt sein, die kann blau sein, die kann grün sein, die kann einen Henkel haben, die kann keinen Henkel haben. Und das sind nur Abstraktionslayer. Und das ist eine Funktion, die sozusagen passieren muss. Also du hast den Abstraktionslayer, ja, das ist das Vision Model sozusagen, ja, der beobachtet das und dann reduziert es alles weg, also es nimmt alles weg, bis auf eben diese Objekte. Und die stellt es jetzt nicht als, als Pixel für Pixel dar, sondern nimmt einfach ein Symbol oder irgendeinen Wert und sagt, dieser Wert ist dieses Objekt. Und ob das jetzt grün oder blau oder sonst irgendwas ist egal, sondern dieses Objekt ist diese Zahl. Ja? Quasi legt eine Art Library an, so eine Art Bibliothek von Objekten oder von Elementen oder Erkenntnissen. Und das legt sie dann in einen Speicher ab. Und jetzt ist es aber so, dass nur das Ablegen dieser Objekte nicht relevant ist, sondern du musst jetzt, um Kausalität zu verstehen, musst du simulieren. Also das heißt, du musst voraussagen, was passiert n plus 1. Ja? Und um das zu tun, musst du auch das Verständnis von Zeit haben. Du musst wissen, was ist der lineare Ablauf? Also wie funktioniert Zeit? Ja? Nächste Sekunde, eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden. Und in dieser Zeit, also für diese Zeit musst du Simulationen errechnen und dann sagen, okay, das ist jetzt das, was ich vermute, was passieren wird. Ein Ball rollt einen Tisch entlang zu einer Kante. Die Simulation muss jetzt sagen, okay, wenn ich die Kausalität verstanden habe, wenn der Tisch aus ist, fällt sie runter. Ja? Aber das kann sie nur dann, wenn sie quasi den nächsten Schritt, also die nächste Zeiteinheit voraussagen kann und versteht, wie dieses Objekt beschaffen ist, wo das drauf rollt. Ja? Dass das, wenn das aus ist, dass das dann runterfällt. Und dann gibt es eben sozusagen, es gibt jetzt auch noch quasi, wenn du das weiterdenkst, das eine ist quasi der Simulator, das sind diese, wie heißen die, das sind jetzt mathematische Modelle, ich weiß nicht, ob wir auf die jetzt eingehen sollten, RNNs und MDNs, also und wo, wie die genau funktionieren, also Recurrent Neural Networks, das sind quasi diese technischen neuronalen Netzwerke, wo diese Daten abgelegt und dann simuliert werden, ja. Aber das muss man jetzt, glaube ich, jetzt auch nicht im Detail verstehen. Aber auf jeden Fall gibt es dann auch noch eine Art Entscheidungsmechanismus, das ist der Controller, ja. Und der sagt dann, okay, wenn das passiert, dann tue das, ja, oder dann mach irgendwas, ja. Aber das wäre jetzt schon eine Variante, die weit über das Trainieren von World Models hinausgeht, sondern die schon einen Entscheidungsmechanismus in diesen World Models halt hat. Das muss man, glaube ich, auch ein bisschen trennen. Also das eine ist, World Models zu trainieren. Wir kennen das zum Beispiel von Genie. Ja? Also Genie 3 ist das World Model von DeepMind. Die können ganze Welten simulieren. Und die wissen, welche Objekte da drinnen sind und wie sich diese Objekte verhalten, wenn man sich da drinnen bewegt. Oder wenn man irgendwie den Cursor dadurch bewegt. Und wenn man da jetzt irgendwas auf die Wand schüttet, dass dann dort die Farbe auf der Wand ist. Was anderes ist es, ein Verhalten in diesem World Model zu simulieren. Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt einen Roboter trainieren in einem World Model, dann habe ich ja nicht nur die Welt, die dieser Roboter verstehen muss, sondern sich selbst als Referenzrahmen, um da drinnen zu agieren. Das heißt, es hat Motorik, es hat Sensorik, es hat verschiedene Verhaltensmuster, Entscheidungen, die es treffen kann. Ich kann jetzt etwas anfassen, ich kann etwas hochheben, ich kann etwas fallen lassen, ich kann etwas anmalen. Das sind alles Dinge, die es tun kann, wofür es einen motorischen Input braucht und eine Entscheidung. Und es muss quasi simulieren, was wird passieren, wenn ich jetzt das Ding greife und hochhebe. Also wenn ich das greife und meine Sensoren und meine Motoren ziehen den Arm zurück, dann hebe ich quasi diesen Becher. Ja? Und wenn das dann tatsächlich passiert, ist das gut. Wenn nicht, es rutscht mir aus der Hand, dann muss sofort die Gegenbewegung kommen und sagen, hey, ich müsste jetzt fester drücken, damit ich die Tasse festhalte. Aber das sind so Rückkopplungseffekte. Und da sind wir auch schon, also dieser Simulator braucht auch immer sofortiges Feedback. Ja? Und das ist auch das, wie unser Gehirn funktioniert. Wir haben ja unsere Sensorik, wir sehen zum Beispiel, wir haben unsere Augen, die sehen die Sachen, wir haben unsere Hände, die fühlen Sachen. Und wenn ich jetzt nach rechts schaue, ich weiß genau, in diesem Raum rechts ist jetzt eine Tür und da ist ein Kasten. Wenn ich jetzt rechts schaue und dieser Kasten oder diese Tür ist nicht da, dann wird sofort in meinem Gehirn der gesamte Raum abgedatet. Und da ist dann, also es gibt sofort einen Update-Mechanismus, der die Informationen überschreibt über den Raum, wo ich mich gerade befinde. Und das muss natürlich in einem World Model dann auch passieren. Ja? Alles, was ich tue, wenn ich jetzt rechts auf die Wand etwas schreibe, dann weiß ich, ich habe da was geschrieben. Und auch wenn ich mich jetzt nach links drehe, weiß ich, dass da rechts auf der Wand noch was steht, weil ich habe da was draufgeschrieben. Ja? Das heißt, mein Gehirn hat das gespeichert in dem Raum, in den kortikalen Säulen liegt da drauf, dass da etwas steht. Und erst wenn ich mich rechts drehe und es ist nicht mehr da, dann wundere ich mich darüber, dass das nicht da ist. Aber ich date auch gleichzeitig ab, dass das jetzt nicht mehr dort steht. Ja, ja, also das sind so die Verhaltensarten von World Models. Also auf der einen Seite geht es darum, dass die Welt zu verstehen. Und der zweite Teil, und das ist eher der Advanced-Teil, ist der Teil, sich da drinnen zu bewegen. Ja, und im Moment stehen wir noch dort, Systeme zu bauen, die die Welt überhaupt erst verstehen und diese simulieren können. Aber wir sind noch nicht dort, wo Roboter tatsächlich dann Interaktionen da drinnen simulieren können, um dann es nicht in der realen Welt tun zu müssen. Weil das ist ja natürlich, das ist der ultimative Effizienzgewinn, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich das alles nicht selbst durchführen muss, sondern ich kann das ja alles in meinem Gehirn durchspielen. Ja? Ich kann das ja quasi simulieren in meinem Kopf. Und ich weiß, was ich jetzt malen will, ja, dann weiß ich, wie das ausschauen wird. Ja? Ich muss es jetzt nicht aktiv tun. Und das spart mir natürlich sehr viel Energie, weil ich einfach Dinge lernen kann, nur durch Denken, durch Überlegen, durch Simulieren. Ja? Habe ich irgendwas ausgelassen, was du in deiner Recherche noch drinnen hattest?
Also der letzte Punkt, den du angesprochen hast, der ist, denke ich, sehr wichtig, weil man dadurch natürlich auch unglaubliche Effizienzgewinne erzielen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein KI-System Dinge lernen kann, ohne sie selbst durchzuführen, allein durch die gedankliche Simulation. Man sagt ja auch, die KI träumt, ne? Also sie spielt zum Beispiel ein Computerspiel tausende Male durch, ohne selber wirklich das Spiel zu spielen, und kann dann beim ersten Mal reales Spiel dieses Spiel perfekt durchspielen. Das ist so ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel ist, du hast ja schon mal angesprochen mit der Tasse, der Roboterarm kann natürlich durch Simulation lernen, wie fest er die Tasse oder wie fest er zugreifen muss, damit die Tasse gerade nicht runterfällt und damit er sie aber auch nicht kaputt macht, anstatt jetzt irgendwie erstmal 1000 Tassen zerstören zu müssen, um es sozusagen in der Praxis zu lernen. Und ein Punkt, der auch noch wichtig ist, ich glaube, du hast es nicht angesprochen, ist, dass ein entscheidender Hebel bei dieser ganzen Sache, die Effizienz bei der Wahrnehmung und der Verarbeitung ist. Das heißt also, wenn man jetzt unterscheidet zwischen Systemen, die jetzt Bilder zum Beispiel Pixel für Pixel auswerten und dann darauf basierend lernen, dann ist es wichtig zu schauen, dass nur die wesentlichen Elemente einer Szenerie zum Beispiel wahrgenommen werden. Also dass zum Beispiel jetzt nicht irgendwie bei einem Baum, bei dem sich jetzt tausende Blätter bewegen, dass dann wirklich die Bewegung jedes Blattes irgendwie berücksichtigt werden muss, sondern dass eher so dieses Gesamtbild, da sind Äste, da sind Blätter und da bewegt sich irgendwas. Also so wie es ein Mensch im Prinzip auch wahrnehmen würde, weil wir sehen ja auch nicht jedes einzelne Blatt und speichern das. Also das kann man so ein bisschen übertragen und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel zum Erfolg, dass es gelingt, diese Effizienz von der Wahrnehmung über die Verarbeitung dann bis hin zur erfolgten Handlung dann durchzuhalten und damit das Ganze dann auch in der Praxis funktioniert.
Genau, das ist dieser Abstraktionslevel, den ich versucht habe zu erklären, dass eben ein Baum dann nur eine Nummer ist und eben nicht jedes einzelne Blatt da drinnen irgendwie wahrgenommen wird, sondern es ist dann quasi nur ein Objekt und das ist generisch. Ja? Und das ist halt nicht jedes Detail da drinnen. Ne? Das ist tatsächlich einer der wichtigsten Elemente. Auch was wir jetzt auch nicht angesprochen haben, ist natürlich das Problem mit World Models, warum die jetzt nicht so easy peasy gehen und warum auch diese Simulation teilweise problematisch ist, weil es natürlich einen klassischen, also die größte Gefahr ist so eine Art Reality Gap. Ja, also du hast ja zum Beispiel oder ein Drift Problem. Ne? Also du hast jetzt quasi, du weißt, wenn du in einem Auto sitzt, du fährst jetzt geradeaus und du simulierst jetzt, du fährst jetzt geradeaus und zu 99% stimmt das auch. Ja, aber diese 1% kann auch dazu bewirken, dass du ganz einen Viertelgrad rechts fährst. Ja, und dann akkumuliert sich das einfach. Ja, weil über die Zeit, über jede Sekunde die Genauigkeit immer mehr abnimmt. Ja. Und dann hast du irgendwann einfach eine katastrophale Zerstörung deiner Simulation. Und das ist natürlich schwierig, ja.
Ich habe auch ein schönes Beispiel zuletzt gesehen, was es sehr bildlich veranschaulicht. Und zwar haben sie ein Foto hergenommen von irgendeiner bekannten Person, ich weiß gar nicht mehr, welche Person das war, und haben dann zu ChatGPT gesagt, erstelle ein Bild, was der Vorlage möglichst ähnlich kommt, ja, und das heißt, jedes Mal mit jedem neu erzeugten, das haben sie in einer Schleife gemacht, immer wieder, ja, also ich glaube hunderte Male. Und jedes Bild hat so eine kleine Abweichung gehabt von der vorherigen Vorlage. Ja, das heißt, es war immer eine kleine Abweichung, ein kleiner Fehler drin. Und es war spannend zu beobachten. Mit der Zeit ist das dann immer mehr von dem Original abgewichen. Irgendwann hast du dann was komplett Abstraktes gehabt, was überhaupt nicht mehr mit einem Menschen oder mit einem Foto oder so zu tun hatte, sondern irgendeine bizarre, abstrakte Grafik kam dabei raus. Und ich glaube, das zeigt es ganz gut, was dieses sogenannte Drift-Problem dann eben auch bei World Models darstellt.
Genau, und deswegen ist ja auch dieser ganze Feedback-Mechanismus, den der Mensch ja hat, ja, durch die Sensorik und durch sich selbst als Referenzrahmen, weil ich werde permanent reguliert durch das, was meine Sensorik mir gibt. Das heißt, ich habe dieses Problem gar nicht, weil ich die ganze Zeit immer mein Gehirn update, wenn sich irgendetwas verändert. Das heißt, ich habe keine Ungenauigkeit. Ich weiß immer genau zu 100%, wo ich mich befinde, was in diesem Raum sich befindet, was das ist, warum das so ist. Ich weiß vielleicht nicht, wenn du mich jetzt im Nachhinein fragst, welche Farbe hat der Sticker von dem Laptop von irgendeinem Kollegen, ja? Das weiß ich jetzt vielleicht nicht, ja. Aber das ist auch irrelevant, weil ich weiß, er hat einen Laptop. Aber ich weiß nicht im Detail, was da jetzt draufsteht. Und deswegen ist es auch irrelevant für mich als Person, das zu wissen. Weil das ist in der Abstraktion für mich nicht wichtig, ja. Und auch nicht für meine Aktion. Weil alles, was ich für meine Aktion brauche, habe ich alle Inputs immer bereit. Das heißt, wenn ich jetzt aufstehen will und nach rechts gehen, ist meine Aktion, ich muss schauen, dass ich jetzt nicht über irgendwas drüber falle, was jetzt rechts von meinem Stuhl ist. Ja? Das heißt, ich sehe in meiner Sensorik, da ist jetzt, weiß ich nicht, ein Hocker, ja, und ich weiß, ich muss um den herumgehen. Und das ist jetzt etwas, was mein Gehirn permanent updatet. Hey, in diesem Raum befindet sich rechts von dir ein Hocker. Also wenn du rübergehen willst, musst du aufstehen und um ihn herumgehen, weil sonst fallst du drüber, ja. Ob der jetzt grün ist, blau ist oder was auch immer, ist komplett irrelevant. Ja? Es geht nur um das permanente Updaten und auch das Erkennen der Wichtigkeit von den Objekten, um deine nächste Aktion zu tun. Ja? Und diese Effizienz werden künstliche Intelligenzen noch lange nicht haben, weil wir auch bei Menschen noch nicht verstanden haben, wie genau diese Entscheidungen passieren. Also wir wissen mittlerweile, wie die Sensorik funktioniert. Wir wissen, wie die kortikalen Säulen abgedatet werden. Wir wissen, dass Objekte in den kortikalen Säulen abgespeichert werden. Und wir wissen, dass die Simulationen anhand der Signale abgeglichen werden, die aus dem Gehirn von der einen Seite kommen, aus den kortikalen Säulen, von der anderen Seite aus der Sensorik und den Neuronen. Wenn sich quasi das aufhebt, der Strom, ja, dann gibt es kein Update, aber sobald es einen Impulsunterschied gibt, läuft dann sozusagen das Update in den kortikalen Säulen. Also man kennt den Update-Mechanismus zwar schon, aber man weiß nicht, wie die Entscheidung stattfindet. Ne? Also man weiß jetzt nicht, welche Daten jetzt relevant sind und welche nicht und wie das Gehirn das unterscheidet. Ja? Also wie dieser Abstraktionslevel funktioniert, weil der auch bei jedem Menschen anders ist. Ja? Also ja. Das ist etwas, was wir immer noch nicht wissen. Und das werden wir auch also ich glaube, sobald wir World Models verstehen und wissen, wie diese Entscheidungen stattfinden, werden wir auch unser Gehirn besser kennenlernen. Ja.
Ja, und vielleicht auch noch in dem Zusammenhang wichtig ist, wenn wir mal so weit sind, welche Anwendungsmöglichkeiten gibt es denn? Also wir haben ja da unfassbare Dinge, die, also aus heutiger Sicht unfassbare Dinge, die da möglich sind. Ich habe zum Beispiel diesen Ansatz der sogenannten Virtual Cells, also virtuelle Körperzellen gesehen. Damit kann man zum Beispiel simulieren, was passiert, wenn man ein bestimmtes Gen ausschaltet oder wenn man ein Medikament verabreicht. Das könnte ja die Forschung ein großes Stück weiterbringen. Und man könnte damit Simulationen durchführen, die jetzt noch unglaublich aufwendig sind. Oder was es ja jetzt auch schon zum Teil gibt, Wettervorhersagen mit Graphcast von Google DeepMind. Da kann man das Erdklima simulieren und man kann damit Präzisionen von Wettervorhersagen, Klimavorhersagen erreichen, die man bis heute eigentlich so noch nicht kennt. Oder auch Anwendungen in der Industrie, indem man sozusagen mit Datenlogs von Maschinen dann World Models im Fertigungsbereich aufbaut, was dann eben auch in der Produktion wieder zu riesigen Effizienz- und Produktivitätsgewinnen führen kann und so weiter und so weiter. Also da sind wir jetzt gerade erst noch am Anfang, aber das muss man sich schon mal klar machen, welches Potenzial sich dahinter verbirgt, wenn man dann mal so weit ist. Also für mich echt ein wahnsinnig vielversprechender Ansatz. Und ja, wie gesagt, ich empfehle allen, lest euch mal den Beitrag auf hardwarewartung.com durch. Und da haben wir für euch auch noch dann einige weiterführende Quellen natürlich, wenn ihr mehr über World Models lernen wollt, hinterlegt. Da gibt es auch richtig gute Literatur dazu. Und wer da ein bisschen tiefer einsteigen will, ja, der sollte sich das anschauen. Habe ich jetzt noch was vergessen?
Nee, also ich glaube, der wichtigste Use Case, an dem ja alle gerade arbeiten, ist, glaube ich, auch die Robotik einfach. Also tatsächlich, alle reden ja davon, dass die Robotik schon so fortgeschritten sein wird, dass sie irgendwie Hausarbeit machen kann. Es gibt ja tatsächlich auch schon World Model Ansätze von Nvidia, die hier quasi ganze Arbeitsabläufe lernen können und dann hochgeladen werden können und dann von anderen Robotern gleich genutzt werden können. Ne? Also das heißt, du lernst quasi eine Fähigkeit und dann können alle deine Roboter diese Fähigkeit. Also diese Multiplikation, ja, und dieser Fähigkeitstransfer ist natürlich auch etwas, wovon alle träumen. Ja, dass du irgendwann mal einen generalistischen Roboter hast, der von der Hausarbeit über, Hundesitten oder was auch immer, Pflege, Industrie, alles Mögliche kann, indem er einfach dann die Daten reinlädt von dem jeweiligen speziellen Arbeitsbereich, den irgendwo anders ein Roboter vielleicht mal gelernt hat, durch Try and Error oder durch Reinforcement Learning oder eben durch durch das bewusste Trainieren eines Roboters, um eine Fähigkeit zu machen, also durch Simulation. Und dann kann man das einfach freischalten, ja, und sagen, okay, ich habe jetzt hier einen Haushaltsroboter und ich schalte jetzt den Skill Spülmaschine ausräumen frei. Ja.
Kannst du dann im KI-Store gegen Gebühr runterladen.
Genau. Und das macht das alles schon sehr interessant. Und da sieht man auch das Potenzial von all diesen Dingen, ja. Und deswegen sind alle ganz heiß darauf. Und was wir halt auch oft sehen, ist ja dieser, was sonst immer sehr beeindruckt in der Robotik, ist dieses, ja, die können so schnell laufen und bewegen sich total smooth und so. Das hat nichts mit World Models zu tun. Das ist einfaches Reinforcement Learning, ja, wo einfach quasi die Aufgabe ist, bleib stehen. Und dann schubse ich dich und dann trete ich dich und dann versuche ich dich umzuschmeißen. Und deine Aufgabe ist, alles zu tun, um stehen zu bleiben. Oder beweg dich darüber. Und ich stelle dir alle möglichen Dinge auf den Weg und du musst jetzt irgendwie Wege finden, um deine Motoren und deine Sensoren so auszurichten, dass du da drüber kommst. Das hat nichts mit World Models zu tun. Das ist quasi wie auch beim Menschen, System One, ja, oder halt Motorik, Sensorik, die einfach quasi aus dem Rückenmark läuft, ja. Also Reflexe, Bewegungen, Bewegungsabläufe. Wir müssen nicht drüber nachdenken, wie wir laufen. Das läuft in einem ganz anderen Gehirnabschnitt als das aktive Nachdenken oder das Wahrnehmen von Räumen.
Ja, das lässt noch viel Raum für weitere Entwicklungen, würde ich sagen. Und das Jahr neigt sich jetzt unwiederbringlich dem Ende. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, welche technologischen Neuerungen 2026 bringen wird. Das vielleicht Dinge, die wir uns jetzt noch gar nicht so vorstellen können. Ja, also wenn die Entwicklung so weitergeht, dann darf man sich zumindest mal auf einiges gefasst machen. Wenn du eine Prognose abgeben würdest, vielleicht so zum Abschluss, was wäre so deine Erwartung, was wird da die wichtigste News sein 2026 im Bereich KI und Technik?
Also ich glaube, 2026 wird sich sehr stark um das Thema Continuous Learning drehen. Nested AI, diese Nested Learning-Thematik, die wir schon mal besprochen haben, wo es darum geht, dass man eben nicht mehr abgeschlossene Transformer-Modelle hat, die pre-trained sind und dann die nur noch mehr mit Post-Training oder Reinforcement Learning dann besser gemacht werden, sondern dass es eine Art automatisches Mitlernen gibt. Also den Ansatz haben wir, glaube ich, jetzt hier schon besprochen. Das Nested Learning ist, glaube ich, von DeepMind das Vorzeigemodell. Und ich glaube, dass das sehr stark kommen wird, einfach aus mehreren Gründen, weil ich glaube, dass Pre-Training irgendwann an Grenzen stoßt und dass uns auch die Informationen schon ausgegangen sind und dass es jetzt nur noch mehr darum geht, quasi aus der Welt zu lernen und für jeden einzelnen User zu lernen. Und diese Customization, dass jeder, der seine KI verwendet, immer seinen eigenen Kontext mitnehmen wird und das Modell auch auf seinen Kontext trainiert wird. Also nicht trainiert, sondern halt lernt eigentlich. Also das glaube ich, 2026 so ein bisschen den Durchbruch bringen. Das ist meine Prediction. Und basierend auf dem, wir werden dann ganz viele Daten gesammelt, die dann vielleicht 2027 oder 2028 in der Robotik dann die ersten World Models möglich machen werden. Weil dieser Ansatz des Continuous Learning aus Large Language Models wird auf seine Grenzen stoßen, weil halt der Schutzmechanismus durch Bias und so kaum gegeben ist. Ne? Weil je mehr Leute dann quasi irgendwie in eine Richtung tendieren, desto mehr wird dann auch diese KI dann in diese Richtung beeinflusst werden. Und um sich davor zu schützen, wird es irgendwelche Methoden geben müssen, die das verhindern. Und ich glaube, der einzige Weg dorthin ist tatsächlich World Models. Und ja, und deswegen, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit. Ich glaube, DeepMind wird der Erste sein, der gute World Models rausbringen wird. Ich hoffe, der Jan Le Cun wird mit seinem JEPA einiges auf die Beine stellen und eine gute Library aufbauen und die hoffentlich Open Source stellen. Ja, und sonst glaube ich eben, wie gesagt, an Continuous Learning als nächste Revolutions, als nächsten Revolutionsschritt.
Ja, also das hätte ich jetzt auch gesagt, dieses Continuous Learning wäre bei mir auch auf dem Zettel gestanden. Und einfach auch, um dieses Problem zu lösen, mit diesem begrenzten Wissenshorizont von Modellen. Ja, also dass irgendwie du hast ja diesen Cut-off und dann ist vorbei, Feierabend. Also dass da ein Weg gefunden wird, dass KI-Modelle eben jetzt auch nicht mehr wie jetzt heute noch auf dieses Grounding angewiesen sind, um aktuelle Infos zu bekommen, sondern dass sie einfach mit der Zeit immer schlauer werden. Aber das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, wie du ja gesagt hast. Und vielleicht jetzt abseits der Technik, ich erwarte, dass es den ersten großen Knall gibt 2026. Irgendeinen wird es erwischen. Das sage ich jetzt mal voraus.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich glaube, irgendwer von diesen Second-Tier-Anbietern wird es erwischen, dann wird es ein bisschen scheppern in der Kiste. Vielleicht wird es einen kurzen Börsencrash 20-30% Luft rauslassen. Nvidia wird es ein bisschen zerbeuteln. Ja, das wird sicher passieren. Aber ich glaube, es wird nicht so, dass die Bubble komplett platzt. Glaube ich nicht, dafür ist zu viel Substanz da.
Glaube ich auch, ja, genau. Jedenfalls, wenn etwas passiert, dann erfahrt ihr es bei uns. Gut, Blick auf die Uhr, wieder sportlich, oder? Ja. Ordentlich was erzählt. Und ja, meinen allergrößten Respekt für jeden von euch, der oder die hier noch dabei geblieben ist. Denn das ist schon eine Menge Material, was ihr jetzt da verarbeiten müsst. Und ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich wieder bei dir, Josef, hier für das schöne Gespräch und den tollen Austausch und natürlich bei allen, die zugehört haben. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, wir machen hier weiter, ist doch klar, denn es gibt immer viel zu erzählen. Also ich klinke mich schon mal aus. Und je nachdem, wann ihr das hört, wünsche ich euch schöne Feiertage und ja, genießt es. Bis dann. Tschüss.
Ja, danke dir auch und schön, dass du wieder da warst und auch alle, die es bisher geschafft haben. Danke, dass ihr uns das ganze Jahr begleitet habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall wunderbare Feiertage, frohe Weihnachten. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir noch eine Silvesterfolge rausbringen. Aber wenn nicht, dann war es das heute für die letzte Folge für dieses Jahr. Vielleicht gibt es noch eine Überraschungsfolge, das weiß man jetzt noch nicht genau. Aber danke für eure Zeit, danke, dass ihr uns zugehört habt und schöne Feiertage. Tschüss!